Wer Software entwickelt, kennt sicherlich das Problem, dass man irgendwann mal auf die Frage kommt, okay, wie verwalte ich eigentlich meinen Quellcode? Und man kommt kaum um diese Frage drumherum, leider. Und wer nach einer guten Codeverwaltung sucht, kommt irgendwann unweigerlich auch an Git vorbei, was seit über 20 Jahren täglich benutzt wird, um Code zu verwalten, zu committen, zu mergen, zu forken. Aber die große Preisfrage ist immer, wie funktioniert das Ding eigentlich wirklich und was passiert im Hintergrund? Und genau darum kümmert sich unser heutiger Speaker, nämlich der Ben Chefsohn. Bitte, viel Spaß.
Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich ein bisschen über die internen Datenstrukturen in Git erzählen. Ich glaube, wenn man damit arbeitet, dann macht es mehr Spaß, damit zu arbeiten, wenn man weiß, was da tatsächlich passiert und wenn es nicht nur eine Blackbox ist. Andererseits sind die Datenstrukturen selbst auch tatsächlich sehr cool und elegant und effizient. Und ich mag das besonders, wenn man sich die Datenstrukturen anguckt und den Bezug zu echten Anwendungen herstellen kann. Also nicht nur diese theoretischen Konstrukte, die irgendwo sich kluge Leute ausgedacht haben, sondern auch den Bezug zur echten Welt. Und ich hoffe, das heute euch etwas näher bringen zu können. Und zwar in der Form, mein Ziel ist es, dass heute am Ende jeder in der Lage ist, theoretisch einen Commit per Hand zu schreiben. Also mit einem Blatt auf einem Papier Bytes zu schreiben, die tatsächlich von Git als Commit interpretiert werden. Das Ziel erreichen wir nicht ganz, es gibt ein paar Abkürzungen, aber ihr werdet in einer sehr guten Ausgangslage sein, um das zu erreichen. Der Fokus liegt auf den Object Store und auf den tatsächlichen Bytes, die gespeichert werden und nicht auf dem Ganzen drumherum. Also ich werde nicht auf den Tree eingehen und nicht darum, nee doch, ich werde auf den Tree eingehen, aber nicht auf den Index. Ich werde nicht tief auf Merge-Konflikte eingehen oder auf verschiedene Remotes und solche Sachen nicht. Darf ich mal in die Runde fragen, wer von euch kennt das Buch Git from Bottom Up oder den Artikel? Ah, cool. Ursprünglich wollte ich einfach meinen kleinen Vortrag, eine Kopie von dem Buch machen und dann habe ich es geschrieben und festgestellt, dass die Überschneidung tatsächlich sehr niedrig ist. Also das Buch fängt im Prinzip da an, wo ich aufhöre. Und natürlich, wenn jemand heiß auf das Thema ist, dann wäre es natürlich eine perfekte Ressource, um da weiterzulesen. Also da geht es dann nachher los, nachdem man die Datenstrukturen etabliert hat, wie sie denn tatsächlich zu den einzelnen Funktionen kommen. Gut, ich werde ganz am Anfang kurz top-down sagen. Also ich fange mit dem Commit an und dann gehe ich kurz runter, wie das zusammengebaut ist. Und dann werden wir ganz, ganz langsam bottom-up gehen. Also wir fangen mit der Definition an, was ist eine Hash-Funktion? Wie kann ich aus einer Hash-Funktion einen Blob bauen, also Dateien speichern? Wie werden die Dateien zu einem Tree zusammengebaut? Und wie kommt dann am Ende ein Commit raus? Das wird der größte Teil vom Vortrag sein. Danach gucken wir uns das .git-Verzeichnis an und jeden einzelnen Ordner dazu. Und nachdem wir die Objekte verstanden haben, sollte der Rest relativ trivial sein. Und je nachdem, wie viel Zeit wir da haben, gucken wir uns dann ein paar der höheren Konzepte an. Also was macht ein Fetch, was macht ein Merge, was macht ein Pull? Die sind alle relativ trivial, wenn man die Objekte verstanden hat. Falls es dann noch Zeit ist, was ich nicht glaube, dann gehe ich noch ein bisschen auf die Geschichte ein. Weil zum Beispiel Leute fluchen gerne, wie kompliziert Git ist, aber Leute, die wissen, was vor Git war, die loben es meistens. Aber mal sehen. Gut, fangen wir an mit den elementaren Datenstrukturen. Nein, fangen wir dann mit Top-Down. Erstmal, in Git ist so ziemlich alles ein Commit oder ein Algorithmus auf ein Commit oder eine Referenz auf keinen Commit oder einfach wirklich nur ein Commit. Ein Commit ist im Wesentlichen ein Tree plus Metadaten. Tree ist Verzeichnisstruktur, Anführungszeichen. Ein Tree ist eine Menge von Referenzen auf Untertrees und auf Blobs. Und ein Blob ist eine Datei mit einem Hash als Namen. Und das war es im Prinzip. Und man könnte eigentlich an dieser Stelle den Vortrag schon beenden. Aber für die, die jetzt noch nicht ganz folgen konnten, gehe ich jetzt nochmal auf die einzelnen Details ab vom Bottom ab. Und zwar fangen wir an mit dem Hash. Hash kommt vom altfranzösischen Haché und bedeutet Hacken übersetzt. Ich verwende eine pragmatische Definition von dem Begriff Hash-Funktion. Eine Hash-Funktion ist im Prinzip eine Funktion, die kriegt einen String mit n Zeichen als Input, wobei Zeichen und Zahlen ein bisschen synonym verwendet werden von mir heute. Als Output hat die Hash-Funktion eine Zahl zwischen 0 und m, wobei alternativ ein String der Länge log von m ist. Also, ja. Eine Hash-Funktion ist deterministisch, das heißt, der gleiche Input muss unbedingt den gleichen Output erzeugen. Eine Hash-Funktion ist einigermaßen chaotisch, also kleine Abweichungen im Input sollten eine große Abweichung im Output verursachen. Kollisionen sollten einigermaßen selten sein. Das also eine Kollision ist, wenn unterschiedlicher Input den gleichen Output erzeugt. Und das möchte man nicht. Wie man an dieser meiner Definition gesehen hat, ist es nicht formal korrekt. Also ich werde jetzt auch im weiteren Vortrag ein paar formale Vereinfachungen vornehmen. Die sind tatsächlich bewusst. Falls es tatsächlich echte Fehler gibt, also wenn jemand sich eine Folie anguckt und da stimmt einfach etwas wirklich nicht, dann würde ich euch bitten, einfach laut reinzurufen und ich wiederhole dann die Frage und gucken wir, ob wir es korrigieren können. Insbesondere wenn es so als Fehler sind, die vom Verständnis abhalten. Gut, dann fangen wir mal an mit den elementaren Sachen. Wir versuchen uns eine einfache Hash-Funktion zu konstruieren. Und eigentlich ist eine Quersumme schon fast das, was die Definition trifft, die ich eben geliefert habe. Nicht ganz. Da fangen wir mal an. Zum Beispiel der Hash von AAAAA. Ich mappe die Buchstaben auf Ziffern. A steht für 1, addiere die auf und habe 3. Der Hash von ZZZZZ ist 26 plus 26 ist 130. Und ich stelle fest, die Länge vom Ausgabe ist nicht einheitlich. Also ich habe kein M, was eine obere Grenze ist. Das ist nicht gut. Machen wir es ein bisschen komplizierter. Wir schreiben einfach mod M hinten dran. Also Quersumme von mod M ist schon irgendwie Hash-Funktion.
Eine Frage.
Ja.
Wie sind aus den 5 A's dann 3 geworden?
Weil Dankeschön. Ich habe mich vertippt. Genau. Was er sagt. Genau. Probieren wir mal die modifizierte Hash-Funktion aus mit Modulo M. Für all wäre das dann 1 plus 12 plus 12, Modulo 26 und da kommt 25 raus. Für Cats 3 plus 1 plus 20 plus 19, Modulo 26 kommt 17 raus. Und das sieht schon mal fast ganz gut aus. Aber jetzt gucken wir uns mal an. ABC ist das gleiche wie 1 plus 2 plus 3, Modulo 26. Und das ist das gleiche wie 3 plus 2 plus 1, Modulo 26, weil Addition vertauschbar ist. Und das ist das gleiche wie CBA. Und das ist doof, weil das ist eine triviale Kollision. Das ist nicht gut. Was könnte man da jetzt machen? Und da gibt es einen Grundsatz. Na, warum geht er nicht weiter? Hash-Funktionen sind irgendwie Krypto und für Krypto braucht man unbedingt Primzahlen. Und darum fügen wir und 17 ist eine Primzahl und die fügen wir einfach mal in der Mitte dazu. Da. Und gucken wir mal, was passiert. Wir gucken uns ein paar Beispiele an. Wenn wir jetzt die 4 verschiedenen Hashes ausprobieren, all cats are beautiful, dann setzen wir die Zahlen ein und wir kommen auf 7, 21, 10 und 11. Und das sieht schon mal eigentlich ganz gut aus. Bis auf den Teil da. 7 Milliarden, das ist doof. Denn wir haben da einen Integer Overflow. Gut, man könnte jetzt iterativ weitergehen, sich verschiedene Details von Hash-Funktionen angucken und nachbauen, bis man das dann irgendwie was hat, was gut funktioniert. Aber da kommt der nächste Grundsatz von Hash-Funktionen, von Krypto. Hash-Funktionen sind Krypto und Krypto macht man niemals selbst. Man nimmt sich immer irgendwas von der Stange. Gibt es denn so schöne etablierte Hash-Funktionen, die man da ins Auge fassen könnte? Vielleicht welche, die einigermaßen sicher sind und kollisionsfrei? Ein Secure-Hash-Algorithmus sozusagen. Und da fällt die Wahl sofort auf SHA-1. Und der macht im Prinzip ein bisschen was Ähnliches wie unsere Definition, aber alles viel besser. Richtig schön schnell und gute Blöcke und große Zahlen. Und es gibt überall Libraries, die das benutzen. Und der ist gar nicht so kompliziert. Wir gucken da jetzt nicht ins Detail rein. Aber das ist das Detail. Also der gesamte offizielle Algorithmus passt auf eine A4-Seite. Das habe ich jetzt von Wikipedia kopiert. Man teilt das ein bisschen in Blöcke auf und macht ein bisschen Sachen rekursiv und definiert sich so 5 Zufallszahlen. Die Details sind relativ egal, also nicht egal, aber jetzt für diesen Vortrag würden den Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass man dass es überall Libraries gibt und dass Git damit arbeitet. Und ja. Ich hoffe, jeder hat jetzt ein bisschen die Ideen hinter Hash-Funktionen verstanden und gerade die theoretischen Eigenschaften, die wir damit haben. Und jetzt wollen wir damit weiterarbeiten, so wie Git weiterarbeitet. Man könnte es theoretisch mit dieser Primzahl-Quersumme Git implementieren, aber Git arbeitet tatsächlich mit SHA-1 und darum machen wir jetzt damit weiter. Gut, wie sieht das jetzt aus auf der Kommandozeile? Wenn ich die Buchstaben AAAA und ein Linebreak am Ende, der unsichtbar ist, nehme und davon die SHA1-Summe bilde, dann kriege ich diese lange Zeichenkette, die mit 97 beginnt und CE beendet. Wenn ich das gleiche mache, nur mit einem B ein Ende, kriege ich eine komplett andere Zeichenkette. Wenn ich eine Datei mit dem Inhalt anlege, AAAA, und dann den Hash von der Datei bilde, kriege ich genau das gleiche, als wenn ich die Bytes einzeln reinschieben würde. Ja, alles, wie man erwarten würde. Mit diesem Wissen von Hash-Funktionen gehen wir jetzt einen Schritt weiter und können jetzt einen Blob machen, also tatsächlich Daten effizient abspeichern. Was effizient bedeutet, kommen wir später noch dazu. Wir können jeder Datei, jeden Informationen einen einzigartigen und eindeutigen Hash zuweisen, unter der Annahme, dass es keine Kollision gibt. Wenn wir das jetzt als Dateinamen geben, benutzen, das wäre doch relativ praktisch, weil wir können dann vielleicht andere coole Sachen später machen, wie zum Beispiel sehr effizient deduplizieren. Genau, und das bringt uns zum Blob. Binary Large Object, glaube ich, ist die Abkürzung. Und das ist im Prinzip eine Datei mit beliebigen Bytes als Inhalt und einem Hash als Dateinamen. Und schauen wir uns mal an, wie Git tatsächlich diese Blobs abspeichert. Als Beispiel wieder die Datei bla.txt mit Inhalt aaa. Wir rufen die Git-interne Hash-Funktion auf und gucken, was Git draus macht. Und wir kriegen wieder den schönen Hash mit 729 am Anfang und F34 am Ende. Und dann gucken wir uns an, was Git da tatsächlich draus macht. Also die Blackbox-Hash-Objekt versuchen wir mal aufzudröseln. Und wir stellen fest, wenn ich die Bytes blob, Leertaste 4, Nullsymbol, AAAA, Linebreak nehme und davon die Briefsumme bilde, dann kriege ich exakt den gleichen Hash raus. Das heißt, man könnte jetzt ohne Git einen Hash berechnen, wie ihn Git auch berechnet, und einen Blob anlegen, so wie ihn Git auch anlegt. Und die nächste Zeile am besten ignorieren. Ich habe dann versucht, ein bisschen Allgemeines zu machen und das einfach darzustellen, aber das gefällt mir nicht. So, gucken wir uns noch ein paar Beispiele an. Genau. Jetzt speichern wir den Block tatsächlich mal in Git. Also wir legen wieder oben schauen uns nochmal das gleiche wie von der letzten Folie an. Dann fügen wir die Datei für Git hinzu, also git add bla.txt, fügt die Datei zu den OBSEC-Store hinzu. Mit git cut-file kann man sich dann Informationen zu den Objekt abrufen lassen und ich übergebe die ID und stelle fest, ja, git hat das als Blob gespeichert. Dann sage ich, er soll mir den Objekt Blob ausgeben und ich sehe genau wie erwartet. Dann gucke ich mir an, was hat git denn tatsächlich jetzt auf meiner Festplatte gespeichert? Was passiert da jetzt als Geheimnis? Und dann gucke ich mir genau diese Datei an. Git speichert das im .git-Ordner, in dem Unterordner Objects und benutzt da einen kleinen Trick. Die ersten zwei Charakter vom Hash werden als Ordnernamen verwendet. Und das ist ein kleiner Trick, den Git benutzt, um einfach die Last auf das Dateisystem zu vereinfachen. Also anstatt, dass man dann meinen großen Repository einen Ordner mit 1 Million Dateien hat, hat man somit dann einen Ordner mit 100 Dateien ungefähr, wo jeweils 10.000 Dateien im Durchschnitt drin sind. Als Vereinfachung, weil es sehr schlecht aussieht aus den Folien, habe ich die Hashes nicht ganz ausgeschrieben, sondern immer nur die ersten und letzten 4 Zeilen mit einem Punkt dazu. Genau. Und wenn wir uns das angucken, was da drin steht, dann steht da überhaupt gar nicht das drin, was ich erwartet hätte. Da steht einfach nur, weiß ich nicht, Folien sind kaputt. Okay. Was passiert da jetzt? Wir versuchen zu rekonstruieren, was Git da gespeichert haben und stellen fest, wenn wir die Bytes, die wir vorher konstruiert haben, in diese komische PIX-Methode, in dieses PIX-Programm reinstellen, dann können wir genau die gleichen Bytes rekonstruieren. Und umgekehrt, wenn ich das mit PIX dekodiere, dann kriege ich auch tatsächlich den Inhalt, den ich haben möchte. Was macht diese PIX-Methode? Das ist einfach ein SIP-Komprimierung. Setlib ist es. Und der Vollständigkeit halber möchte ich kurz ein bisschen auf Komprimierung eingehen und auf die Algorithmen. Nicht in der Tiefe wie Hash-Funktionen, weil Hash braucht man tatsächlich, um alles zu verstehen. Und die Komprimierung ist quasi nur ein Bonus außen zu. Genau, was ist eine Komprimierungsfunktion? Der Input ist ein String, der Output ist ein kleinerer String. Damit ist es schon quasi so wie eine Hash-Funktion, aber im Gegensatz zu einer Hash-Funktion ist es biaktiv. Also der gleiche Input muss auch tatsächlich immer den gleichen Output erzeugen, ungleicher Input immer den ungleichen Output und man muss auch vom Output wieder zurückkommen zum Input. Git verwendet Zlib dafür. Für die Definition von Zlib ist verlinkt, es gibt eine RFC dazu. Es gibt eine einfache Implementierung vom Scratch, wo jemand das einfach in 50 Zeilen, 100 Zeilen abgetippt hat. Also man könnte es per Hand auf ein Blatt Papier machen, aber das würde den Rahmen vom Vortrag sprengen. Und an dieser Stelle reicht es mir zu sagen, es gibt einen bequemen Bash-Befehl, um das kodieren und dekodieren. Ich würde aber ganz kurz noch sagen, was Zlib in der intern benutzt, weil ich finde das einfach cool. Und zwar benutzt man sogenannte Huffman-Codes. Und jemand, der Informatik studiert hat, der kennt das bestimmt. Und für jemanden, der nicht Informatik studiert hat, möchte ich nur ganz kurz ein kleines Beispiel machen. Die Idee von Huffman-Codes ist, dass man den String in Substrings unterteilt und je häufiger ein Substring vorkommt, desto kürzeren Code gibt es da. Und man speichert dann am Ende nur die Rechenvorschrift ab, wo man die Substrings auf Codes mappt, auf Bits, und am Ende dann die Reihenfolge der Bits. Schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Ich habe jetzt hier einen langen String, der mit EEE beginnt und mit EEE endet. Und dazwischen steht ABCD, 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 ABCD ganz oft. Und jetzt baue ich, es gibt schöne Algorithmen mit Trees und bla bla bla, wie diese Huffman-Codes aufgebaut ist. Aber am Ende könnte ich jetzt einen kürzeren Code machen, der die Zahl 0 auf die Buchstaben ABCD abbildet und die Zahl 1 auf die Buchstaben EEE. Und dann die Zusammenbauvorschrift 1000000001. Und das schreibe ich alles in einen String. Und dann habe ich den String ABCD, Terminator, EEE, Linebreak, 1000001. Und der kodierte String ist, wie man sieht, kürzer als der Input-String. Ich finde das cool, weil wenn ich im ersten Moment sage, dass ich zwei äquivalente Strings habe und der eine ist einfach kürzer als der andere, dann klingt das erstmal wie irgendwie schwarze Magie, aber nee, man kann das einfach machen. Genau. Aber genug von dem Ausflug, jetzt wieder zum was geht weitermacht. Wir haben uns diese Bits angeguckt, die Bytes, die Git tatsächlich in den Blob schreibt. Und wir stellen fest, da stand am Ende Blob, Leertaste 4, Terminator und dann der eigentliche String. Und das liegt daran, dass Git nicht nur Blob speichert, sondern auch andere Sachen. Und man hat für alle Objekte ein sehr einheitliches Dateiformat, weil das macht es einfacher, halt später weiterzuarbeiten, das Troubleshooting und das Implementieren. Und das Dateiformat ist immer wie folgt. Es gibt den Object Type, das ist immer eine feste Konstante. Im Fall von Blob einfach die Buchstaben BLOP, Leertaste. Die Leertaste gehört mit zur Konstante. Dann die Größe in Bytes von dem folgenden Inhalt. Dann das Null-Symbol, also ein Null-Terminator. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein bisschen ein Spezialinformatik-Symbol, wo einfach nur 0 Bits drinstehen. Was dem Programm sagt, nichts ist da. Hier ist ein String zu Ende. Und danach kommt der eigentliche Inhalt. Genau. Das macht es sehr, sehr bequem zu implementieren. Weil wenn ich einen Blob lese in Git und man Git programmieren möchte, dann prüft man am Anfang, ob man das richtige Objekt hat, ein bisschen als Fehlerkorrektur. Dann liest man die Größe in Bytes ein. Dann kann man einen Buffer reservieren, also die Menge an Speicher reservieren, die man dann braucht und dann den Inhalt einlesen. Und das geht sehr effizient in vielen Programmiersprachen. Und ich nehme an, darum hat der Herr Torvalds damals dieses schöne Format gewählt. Gut. Jetzt können wir Dateien abspeichern. Ohne Namen. Oder mit einem komischen Namen. Aber das hilft uns erstmal noch nicht viel. Weil wir wollen ja auch Datei-Hierarchien abspeichern. Und wie kommen wir damit jetzt zur Versionsverwaltung und das Zauberwort ist der Tree. Wir wollen ja eigentlich im Prinzip Snapshots von Versionen abspeichern. Also wir wollen von unserem Dateisystem am Snapshot machen und dann mehrere Snapshots effizient speichern. Anführungszeichen. Ein Snapshot ist im Prinzip eine Ordnerstruktur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und eine Ordnerstruktur ist eigentlich Dateiname und Unterordner. Also eine Menge von Dateinamen und Unterordner. Und das nennen wir dann einfach Tree. Und jetzt schauen wir mal an, was Git denn tatsächlich in ein Tree speichert. Ein Tree in Git, oder wie ich es jetzt hier nenne, Snapshot, ist ein Tripel, eine Liste von Tripeln aus Dateinamen, Metadaten und Object Hashes. Und hier habe ich jetzt tatsächlich mal ein Tree angegeben. Wir haben drei Zeilen für drei Einträge. Am Anfang jeder Zeile steht eine Konstante, die eingibt, was für ein Eintrag das ist. Ich habe es jetzt hier einfach mal Datei, Datei und Ordner genannt, für Dateien und Ordner. Dann ein bisschen Metadaten. Im Fall für Dateien sind es die Zugriffsrechte und im Fall von Ordner sind es, glaube ich, immer 00. Dann einfach der Dateiname und dann der Hash vom Objekt. Und das ist tatsächlich alles, was Git speichert in einem Tree. Und was jetzt tatsächlich gespeichert wird, gucken wir uns als nächstes an. Oben in der Ecke als Reminder, den Tree, den wir uns angucken. Genau. Hier ist ein konkreter Tree, der tatsächlich auf meiner Festplatte liegt. Und wir entzippen das und gucken da mal rein. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Es steht irgendwie Tree und 101, wie erwartet, und dann ganz viele andere Sachen. Und dann machen wir als nächstes, um das ein wenig verständlicher zu machen, das, was Informatiker am liebsten machen. Und wir schauen uns einen Hexdump an. Und das hilft eigentlich nicht so wirklich viel. Darum machen wir jetzt das, was Schulkinder am liebsten machen, und wir malen es bunt an. Und damit sieht man schon recht viel. Meine Entschuldigung für die Leute, die weiter hinten lesen, aber meine Präsentationskenntnisse sind nicht gut genug, um so einen Hexdump in großer Schrift darzustellen. Ich würde gerne versuchen, schnell durchzugehen, was wir hier sehen. Am Anfang, in Dunkelblau gekennzeichnet, ist einfach die Konstante, die wir vorhin angesprochen haben, die einfach das Wort Tri kodiert. Damit Git weiß, ja, das ist tatsächlich ein Tri, was ich hier als Tri erwarte. Danach haben wir in diesem Fall 3 Bytes mit einem Nullterminator für die Länge des Tries. Der hat jetzt ungefähr 101 Bytes. Genau, hier ist die ASCII-Darstellung der einzelnen Bytes. Ich nehme an, jeder weiß, was ein Hexdump ist. Gut, gut, gut. Also es sind einfach die Bytes dargestellt als Zahlen und nicht als Unicode. Gut. Genau. Als nächstes kommt für eine Datei der String 100644 als Metadaten. Danke. Ah, schön. 100 ist der Code für Datei, 644 die Dateizugriffsrechte und das halt kodiert als Bytes. Das hat immer eine konstante Länge, also 6 Bytes, nein, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Bytes, weil die Leerzeichen gehört noch dazu. Und danach kommt immer der Dateiname. Weil es eine konstante Länge hat, brauchen wir hier kein Nullterminator-Symbol, sondern das Programm, was es auch interpretiert, weiß, dass es immer 7 Bytes sind. Danach kommt der Dateiname im Grün, hier, dann der Nullterminator-Symbol, dann die ID vom Hash. Hier finden wir wieder die 7294, die wir die ganze Zeit schon benutzen, als Bytes dargestellt. Und weil es der Hash wieder eine konstante Länge hat, brauchen wir wieder kein Nullterminator-Symbol und wir sind mit dem ersten Eintrag fertig. Danach kommt nochmal genau das gleiche für den zweiten Eintrag und beginnt hier für die Datei blab.txt. Und am Ende haben wir nochmal das gleiche für einen Ordner. Genau. Damit haben wir theoretisch alles, was wir brauchen, um per Hand einen Tree zu speichern. Also ein Snapshot vom Dateisystem. Wir können Blobs anlegen, wir können Trees anlegen und wir können rekursiv weitere Trees anlegen, um Unterordner darzustellen. Aber warum? Warum speichern wir nicht einfach die Dateien irgendwo ab? Warum machen wir diesen ganzen Aufwand? Weil wir deduplizieren wollen und wir möchten keine Rechenleistung und keinen Gehirnschmalz ins Deduplizieren stecken, weil wir im Prinzip viele Trees abspeichern, die sich potenziell nur sehr, sehr wenig unterscheiden. Und wie sich herausstellt, können Trees und mit Blobs das sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir uns ein kleines konstruiertes Beispiel an. Weil ich möchte euch beweisen, dass Trees wirklich gut deduplizieren können. Ich habe auf meiner Konsole eine Datei angelegt, in der 1000-mal der Buchstabe X steht. Das macht diese Zeile und das in file.txt gespeichert. Dann habe ich einen Ordner angelegt und da die Datei 10-mal reinkopiert. Einmal als 0.txt, einmal als 1.txt und so weiter bis 9.txt. Dann habe ich einen zweiten Ordner angelegt. Und da den ersten Unterordner 10-mal reinkopiert. Das heißt, ich habe jetzt schon ungefähr 100-mal die Datei auf meiner Festplatte. Dann habe ich weitergemacht, einen Ordner 3 angelegt und da den Ordner 2 10-mal reinkopiert. Dann den Ordner 4 angelegt und da den Ordner 3 10-mal reinkopiert. Damit habe ich insgesamt 11.000 Dateien auf meiner Festplatte, wo jemals 1000-mal das Symbol X drin steht. Habe ich mal geguckt, wie viel Speicherplatz das wegnimmt. 50 Megabyte, Pi mal Daumen. Achso, gibt es Fragen soweit? Ich habe jetzt einfach viele Schrottdaten da, die irgendwie alle ähnlich sind. Und jetzt lege ich darauf mein Git-Repository an. Ich mache Git init, Git add, damit es halt Blobs angelegt werden und es gespeichert wird. Dann mache ich meinen Commit. Ups. Jetzt habe ich eine Frage ans Publikum. Wir erinnern uns, das hier ist zum Beispiel eine Datei. Also ich habe 4 Ordner tief und jeweils 10 Dateien in jedem elementaren Ordner. Wie viele Objekte habe ich da? Wer möchte raten? Wie viele Objekte hat Git jetzt in seinen Objektstore reingespeichert von den ursprünglich 11.000 Dateien? Ja, du hast dich erst gemeldet. Welche Summe möchtest du in den Raum werfen? Ich kann nicht rechnen, ich bin Programmierer, ich mache das nicht selber. Du da vorne?
4 oder 5.
Fast. Nein, zu wenig, es sind tatsächlich mehr. Objekte sind Blobs, Trees und Commits selber. Da vorne?
Es gibt ungefähr 15, also pro Ordnerebene ein Objekt, weil die ganzen kopierten Ordner ja identifiziert werden können. Das heißt, deren ganzen Trees sind nur ein Objekt und pro Ebene ergibt sich dann eins oder 10 für die Total. Also 15 plus minus.
Die Erklärung ist genau richtig, aber die Zahl ist falsch. Ich löse mal auf, es sind einfach nur 7. Dann gucke ich mal an, welche das sind. Das sind die. Ich sage gleich, welche das sind. Es sind, also aus den 11.000 Dateien sind jetzt einfach nur 7 Objekte geworden, die ungefähr 70 Kilobyte groß sind. Die Objekte ist ein einziger Blob, weil halt die Dateien immer gleich sind. Ein Tree für den Folder 1, wo hier 10 Dateien drin liegen. Ein Tree für den Folder 2, für Folder 1, für Folder 2, für Folder 3, für Folder 4 und einen Tree für den Root selber und einen der Commit selber. 7. Man könnte jetzt damit tatsächlich Schabernack treiben. Also ich habe es jetzt per Hand angelegt, aber man könnte jetzt ein Skript schreiben, was vielleicht größere Dateien anlegt oder mehr Dateien anlegt, was in den einzelnen Ordner mehr rein tut, was die Sachen ein bisschen tiefer macht. Und dann kommt man hier vielleicht insgesamt auf 80 Kilobyte. Und aber beim Entpacken auf viele, viele Gigabyte oder Terabyte, weil wir haben hier exponentielles Wachstum. Und das kann man machen. Und das kann man tatsächlich in ein Git-Repository einchecken. Das nennt sich, ist dann eine sogenannte Git-Bomb und funktioniert einfach, was ich richtig cool finde. Falls ihr das macht, baut es nicht mit git-add auf, sondern schreibt per Hand die Objekte bitte, weil sonst macht ihr euren eigenen Computer kaputt beim Schreiben. Gut. Der Commit. Wenn man sich mit Git beschäftigt, dann reden alle Leute über Commit. Und irgendwie ist alles ein Commit, da kommen irgendwie die ganzen Metadaten zusammen. Alle komplizierten Sachen in Git, also die elementaren Sachen, treffen in den Commit zusammen und die komplizierten Sachen bauen auf Commits auf. Das heißt, jetzt müssen wir uns ein bisschen Gehirnschmalz nehmen und zu gucken, was ist denn jetzt ein Commit, wenn wir jetzt damit wirklich weiterarbeiten wollen. Und was steht denn da irgendwie drin? Da steht irgendwie der Tree drin, dann ist da irgendwie Referenzen auf andere Commits, es gibt ja diese komischen Commit-Bäume, Metadaten stehen da mit drin. Commit-Nachricht irgendwie auch. Timestamps, das ist irgendein Grund. Mehr. Okay, schwierig. Schauen wir uns mal einen konkreten Commit an. Was speichert Git denn da? Ich lege jetzt hier einen Commit an mit der Nachricht, ich bin eine Commit-Nachricht und gucke, ja, er hat hier tatsächlich ein neues Objekt gespeichert. Das ist ein Commit. Vorhin haben wir einen Hexdump gemacht, gucken wir uns den mal an. Komisch, da stehen Zahlen drin. Ne? Was macht man jetzt, um das zu interpretieren? Und da gibt es einen einfachen Trick. Wir machen einfach, gucken uns nicht den Hexdump an, sondern gucken einfach, was drinsteht und wir stellen fest, es sind einfach nur Strings, die konditioniert sind. Die beste Art, eine Datei zu kodieren, einfach die einzelnen Informationen mit Linebreaks trennen. Fertig. Und ja, genau. Das sind jetzt auch fast die Bytes von einem Commit, bis auf dieses Byte. Das ist nämlich wieder ein Nullterminator, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass die Dateistruktur für alle Objekte gleich sind. Und das heißt, am Anfang ist eine Konstante, in diesem Fall das Wort Commit, Leertaste, dann die Länge vom Commit und dann der eine Terminator und dann der Inhalt. Und der Inhalt vom Commit ist einfach nur, die erste Information ist der Tree und die Referenz, die zweite Information der Parent Commit, dann der Autor, dann der Timestamp, ein Committer, Timestamp und unten die Nachricht einfach ins Bytes konkateniert, ineinander geschrieben. Ja. Und das war das Wesentliche, die zentrale Sache. Und jetzt wissen wir, wie Objekte in Git funktionieren, welche Sachen Git tatsächlich speichert, wie Git von unseren komischen Dateisystemstrukturen kommt auf Objekte, auf Commits, auf Blobs. Hier ist eine sehr, sehr schöne zusammenfassende Struktur, und zwar von dem Buch Git from Bottom Up, was ich vorhin angesprochen habe. Und hier fängt dann auch tatsächlich dieses Buch an. Genau. Hier ist nochmal die Zusammenfassung, wie die Commits jetzt untereinander strukturiert sind. Also jeder einzelne Commit referenziert unter anderem einen Tree und den Parent Commit. Der Tree referenziert Untertrees und Blobs. Und jeder Commit hat halt Parents. Bis auf den ersten Commit im Repository, der hat einfach keinen Parent. Also da fehlt einfach diese Zeile. Und Merge-Commits, die haben einfach zwei Parents. Ich habe vorhin gesagt, dass Deduplizierung richtig cool ist. Und auch über Commits hinweg. Und darum möchte ich jetzt einmal per Hand durchgehen, wie über Commits hinweg dedupliziert wird. Und ich habe jetzt hier exemplarisch einen einzelnen Commit mit ein paar Unterordnern dargestellt, mit ein paar Blobs. Also linke Seite in grün ist der Commit und sein Parent, wo sich hinter auch irgendwas verbirgt. Der Commit selber referenziert einen Tree. Der Root-Tree, T1, referenziert zwei Untertrees, Sub1 und Sub2. In Sub1 sind drei Blobs drin und in Sub2 ein Blob. Ich habe sie einfach ABCD genannt. Und jetzt möchte ich Blob B editieren. Nehmen wir an, ich habe Blob B editiert auf meiner Festplatte und ich lege jetzt einen zweiten Commit an, wo ich B editiert habe. Welche neuen Objekte muss ich jetzt anlegen oder legt Git in seinen Object Store an, um jetzt diese neue Wahrheit anzulegen? Und das ist eine Frage ans Publikum. Möchte jemand eine Zahl nennen? Ja, da vorne. Zwei.
Vier.
Genau. Darf ich erst fragen, was wären die zwei?
Mhm.
Genau. Und wer viel gesagt hat?
Also ich glaube, B ist ja geändert, dadurch ändert sich Sub1 und wenn sich Sub1 ändert, ändert sich T1 und das muss dann ja wieder Commit zusammengehalten werden.
Perfekt, ja genau. Ich habe jetzt hier mal den neuen Commit angelegt und in Rot gekennzeichnet, was sich theoretisch ändern sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich es ausprobiert habe. Ich vermute einfach, das stimmt so.
Frage?
Ja.
Auf der vorherigen Folie würde oben nicht noch Blob B fehlen, weil ich muss ja auch, also rechts sehe ich ja alle Blobs, die theoretisch auf der Platte liegen, oder?
Ja.
Dann müsste doch Blob B noch. Ah, okay, ich habe sie gesehen.
Ja. Die bleiben alle liegen. Also Git fügt eigentlich nur Blobs hinzu und löscht nur ganz selten Blobs runter. Ja. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt einen neuen Blob speichere mit anderem Inhalt, aber der Hash tatsächlich eine Kollision ist, also der Hash schon existiert? Und die Antwort ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist sehr selten und ich glaube, man hofft, dass es einfach nicht passiert. Für den Fall, dass es passieren könnte, gibt es eine andere Git-Implementierung. Also man kann das Git-Repository sagen, er soll nicht SHA1 nehmen, sondern SHA2. Und dann sind einfach die Hashes doppelt so lang. Problem gelöst. aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also meine Theorie ist, dass man dann einfach Pech hat und dann hat man diese Duplikation drin, aber ich weiß nicht, ob sich da kluge Leute für den Fall eine Ausnahme haben. Ja, hinten.
In den Hash geht doch aber auch immer die Size ein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du allein
Die Frage war, dadurch, dass die Dateilänge im Hash drin ist, macht es eigentlich eine Kollision unwahrscheinlicher? Und praktisch denke ich nein. Also es macht es schwieriger zu konstruieren, aber immer noch genauso wahrscheinlich.
Ja, aber das ist dann auch eben gleich, der
Ja. Ja, bei kryptografischen, also wenn man nur durch Durchprobieren geht, ist es schwieriger, aber tatsächlich kann man immer noch Kollision konstruieren mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Stell dir einfach vor, die Dateilänge ist Teil vom Hash, oder? Ich sage jetzt vielleicht was, weil ich nicht genau weiß. Gut. Genau. Ja, genau. Das ist jetzt auch, ich denke, das hier ist so ziemlich die wichtigste Folie, auf die ich hinaus möchte. Und jetzt hoffe ich, man hat die Ideen innerhalb vom Git, vom Obsektor verstanden und auch, man kann es konstruieren. Und jetzt gehe ich weiter in Sachen, die darauf aufbauen. Genau, nochmal als Beweis. Ich lege jetzt ein leeres Repository an mit Git-init, dann gucke ich, welche Objekte ich habe. Ich habe keine Objekte, dann füge ich die Datei bla.txt hinzu mit git-add und sehe, ich habe ein einzelnes Objekt gespeichert. Das gleiche, wie wir vorhin die ganze Zeit schon betrachtet haben, 72943a etc. Dann mache ich einen Commit. Git sagt mir ungefähr, was der Hash vom Commit ist, beziehungsweise die ersten Buchstaben. Er sagt, er hat eine Datei hinzugefügt, beziehungsweise eine Datei geändert mit einer Hinzufügung, also eine Datei hinzugefügt. Er sagt mir sogar, was er in den Tree geschrieben hat. Ja, und dann gucke ich mir meinen Obsektor an und finde, ich habe genau die erwarteten Dateien da drin. Gut, ich habe vorhin gesagt, in Git ist alles ein Commit. Ein Branch ist ein Commit. Wir gucken uns in den Git-Refs-Heads-Ordner rein und finden da eine Textdatei für jeden unseren Branches. Und in dieser Textdatei ist einfach nur die Commit-ID drin. Und wenn wir in die Commit-ID reinschauen, also hier 93C1, das dekodieren, dann sehen wir genau den Commit, den wir erwarten würden. Ein Tag ist ein Commit. Exakt das gleiche wie ein Branch. Zumindest in dem Teil, was auf die Festplatte geschrieben wird. Praktisch ist der Unterschied, dass Tags immer auf den gleichen Commit referenzieren, während bei Branches die ID geupdatet wird, wenn man auf den Branch raufpusht. Und ja, wenn man reinguckt, ist auch wieder ein Commit einfach drin. Head ist ein Branch, ist ein Commit. Head ist einfach eine Datei, die heißt Head. Und da steht der Text drin, ref, Doppelpunkt, Leertaste, ref, set, master. Und ja, was ein Master ist, haben wir uns schon, der ref, set, master haben wir uns schon angeguckt. Merge ist ein Commit zum Quadrat. Wir gucken uns einen Merge-Commit an und stellen fest, es ist einfach ein Commit, wo die Zeile Parent zweimal drin steht. Ich gehe nachher nochmal kurz darauf ein, wie ein Merge entsteht. Genau. Und jetzt haben wir die Basics relativ durch und wir können uns in das Git-Verzeichnis reingucken und haben zu jedem von diesen Ordnern und Dateien da drin ist eine Idee, was es macht. Sternchen. In dem Hooks-Ordner, den finde ich persönlich richtig cool, da sind nur Skripte drin, die nichts tun. Ich empfehle jedem mal da reinzugucken, weil die Skripte sind selbsterklärend. Also die haben zum Beispiel Namen wie Post-Commit oder Post-Receive oder Pre-Commit und das sind einfach ganz normale Skripte, die ausgeführt werden, wann der Name sagt, sie werden ausgeführt. Also vor jedem, in der Pre-Commit-Hook wird einfach ein Skript, was vor jedem Commit ausgeführt wird. Die wurden in der Anfangszeit von Git gerne mal benutzt für so DevOps-Sachen, aber heute sind sie leider aus der Mode gekommen. Ja. Der Info- und der Log-Ordner sind relativ langweilig, also da werden halt für Git-Log-Sachen reingespeichert. Den Object-Ordner haben wir jetzt die ganze Zeit schon angeguckt und der ist richtig cool. In RefSets sind die Branches drin, also Textdateien für jeden Branch, in RefText die Tags. Genau, und das sind alle Ordner, in dem Punkt gibt Ordner. Und es gibt auch noch Dateien. Die Datei Commit Edit Message. Für den Fall, dass man einen beliebigen Editor benutzen möchte, um seine Commit Message zu editieren, gibt es da einen kleinen Mechanismus, um diese Datei zu editieren. Git Config sind Sachen, die auch relativ selten benutzt werden. Also man kann bestimmte Konfigurationen für Git halt in diesen Ordner reintun. Und also Git tut das für einen rein, wenn man schreibt Git Leertaste Config Leertaste irgendwas, die ein bisschen das Verhalten anpassen. An dieser Stelle langweilig. Es gibt Description, was glaube ich auch kaum benutzt wird. Das ist einfach eine Textdatei, wo eine Beschreibung des Repositories drinstehen. Head-Datei hatten wir schon, ist eine Referenz auf den Commit. Index ist sehr interessant. Der Index in Git ist das, wenn ich eine Datei geaddet habe, aber noch nicht committed habe. Und die ist tatsächlich kompliziert. Also die ist jetzt, wenn man sich die Definition anguckt, komplizierter als so ziemlich alles, was wir uns jetzt angeguckt haben, oder zumindest in der gleichen Liga. Darum sprengt es leider den Rahmen. Genau, und dann gibt es eine Datei Oricat, die wird eigentlich nur von bestimmten Git-Kommandos benutzt, die, wo man so einen Schwebezustand hat und komische Sachen passieren. Zum Beispiel ein Merge mit einem Merge-Konflikt, da wird hier etwas reingeschrieben. Und inhaltlich ist das gleiche wie Head, nur dass ein anderer Commit referenziert wird oder der gleiche. Gut. Jetzt haben wir eine grobe Idee von allem, was Git auf die Festplatte schreibt. Aber wir haben noch keine Idee, wie das geschrieben wird. Und jetzt möchte ich ein bisschen die elementaren Git-Befehle durchgehen, die jeder schon mal gehört hat. Weil wir haben noch mehr Zeit, als ich befürchtet habe. Ach nee, haben wir nicht, sorry. Darum gehe ich nur einfach sehr, sehr schnell durch. Der Fetch, achso, ein Fun Fact, man kann als Remote tatsächlich auch das lokale Dateisystem angeben. Man muss gar kein SSH oder HTTPS machen, sondern man kann einfach einen anderen Ordner eingeben. Das finde ich sehr cool, aber hat irgendwie kaum praktischen Nutzen. Aber für mein formales Beispiel ist es richtig cool, weil ich kann Fetch zeigen, wie es funktioniert. Also ich habe mir ein leeres Repository mit dem Namen BBB angelegt. Ich habe einen Init ausgeführt. Und ich habe mein anderes Repository als Remote AAA referenziert. Ich habe erstmal nur den Remote hinzugefügt und Git hat erstmal keine Objekte in meinem leeren Repository. Dann führe ich Git Fetch aus. Und was er macht, ist einfach absolut simpel. Er kopiert die Object Store von AAA rüber zu meinem aktuellen Object Store. Das macht er hier. Und dann kopiert er auch noch die Branches rein, aber er kopiert sie nicht, also damit man die Remote Branches und den eigenen unterscheiden kann, schreibt er sie in einen Unterordner rein. Und das war's. Er macht Fetch nicht. Man möge mich korrigieren, falls jemand das besser weiß. Genau. Nach dem Fetch stelle ich fest, ich habe auf einmal 18 Objekte in meinem Object Store und wenn ich mir jetzt die Remotes angucke, dann sehe ich, hier ist ein Ordner aufgetaucht, wo zwei Textdateien drin liegen. Und das sind genau die zwei von dem Remote-Ordner von meiner Quelle. Dann gucke ich mir Merge an. Und das wäre auch wieder ein langes Thema für sich alleine. Ich werde nur kurz ein bisschen die formale Definition sagen und nicht die Algorithmen im Hintergrund, weil die sind auch wieder cool, aber würden den Rahmen sprengen. Wenn ich Merge ausführe, dann habe ich als Input zwei Commits und als Output ein Commit mit zwei Parents. Der Merge schaut zuerst nach dem gemeinsamen Parent der beiden Commits, die als Input gekommen ist. Also man hat ja immer irgendwo eine Baumstruktur im Git und der Merge läuft dann wieder zusammen. Dann wird auf beiden Pfaden, also über den linken Commit oder den rechten Commit, nach Änderungen geschaut und es Git versucht herauszufinden, was hat sich auf der linken Seite geändert seit dem gemeinsamen Vorfahren und auf der rechten Seite. Wenn es einseitige Änderungen gibt, dann ist das einfach, dann nimmt er die einfach. Und wenn es komplizierter ist, weil sich zum Beispiel ein Blob in beiden Pfaden geändert hat, eine Datei hat sich in beiden geändert, dann schaut Git mit dem Algorithmus Longest Common Subsequence rein, um Änderungen innerhalb von Dateien automatisch auszugleichen. Und der Algorithmus ist richtig cool, aber auch NP vollständig oder hart, ich bin mir gar nicht sicher. Es ist jedenfalls ein schwieriger Algorithmus, aber sehr, sehr cool. Und falls sich jemand interessiert, man kann es auf Wikipedia nachgucken. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, es ist nicht trivial, um von diesem String, also von diesem roten Teil zu diesem grünen Teil zu kommen. Genau. Und am Ende kommt ein Merge-Con mit raus, wie wir uns vorhin schon angeguckt haben. Git Pull ist damit auch trivial. Einfach ein Fetch und dann ein Merge. Oder ein Rebase, je nachdem, wenn man einen Parameter angibt. Gut. Langweilig, Geschichte. Hat hier schon mal jemand mit Visual Source Safe gearbeitet?
Ich habe es gerade geschafft.
Ja. Ah, perfekt, das ist genau richtig.
Aber da hast du CVS ersetzt. Das ist schon
jemand im Publikum hat gesagt, er hat es schon mal abgeschafft und das ist gut. Git ist relativ kompliziert, aber zu der Zeit das Beste, was es auf dem Markt gab und darum hat es sich auch durchgesetzt. Visual Source Safe verfolgt eine richtig schöne Strategie zur Quellcode-Verwaltung und man sagt, es gibt einfach keine Divergenzen und darum braucht man sich auch um nichts kümmern. Und das hat man verhindert. Man checkt die Datei auf dem Server aus und in jedem Windows-Client wird einfach die Datei auf Read-Only gesetzt. Und dann kann ein Windows-Client die editieren, der sie ausgesteckt hat, und alle anderen können einfach die Datei nicht editieren. Und wenn der Kollege im Urlaub geht, der die Datei ausgesteckt hat, dann haben wir ein Problem. Was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum es halt so oft dann auch abgeschafft wurde. Es gibt SVN, was hier am KIT in Karlsruhe entwickelt wurde. Yay. Team Foundation Server. Ich glaube, Team Foundation Server ist mittlerweile auch auf Git umgestiegen. Das gibt es immer noch, aber benutzt unter der Haube jetzt was anderes. Und es gibt BitKeeper, was die Motivation, der Grund ist, warum wir heute Git haben, weil damals hat der Linux-Kernel das benutzt. Und dann hat man einfach irgendwann die Lizenz geändert und das fand der Herr Torvalds nicht so toll. Der Herr Linus Torvalds hat gesagt, immer wenn diese coolen Sachen, Programme entstanden ist, dann liegt es daran, dass er sich geärgert hat über etwas. Und in diesem Fall war es BitKeeper. Ein paar Anmerkungen aus der Praxis. Ich empfehle, hat jeder Gitflow benutzt, was ein relativ kompliziertes Branching-Modell ist. Genau. Es ist kompliziert, wie man denn tatsächlich damit arbeitet. Meine Empfehlung ist, alles möglichst einfach zu halten. Ich persönlich benutze auch Git, wenn ich alleine an einem Projekt arbeite. Achso, bleiben wir beim ersten Punkt. Einfach anfangen. Also, wenn man mit Git arbeiten möchte, fängt man einfach mit dem einfachsten Workflow an, den man sich vorstellen kann und baut nur Sachen hinzu, wenn man die tatsächlich braucht. Man kann alleine in Git arbeiten, einfach nur, um die Snapshots zu speichern. Man schreibt einfach git init und ab und zu commit-am. Der 3-Wege-Merge mit dem UI ist richtig gut. Wer es noch nicht kennt, sollte sich einen Editor anschauen, um mit dem UI zu mergen, weil das macht Sachen viel bequemer, als das mit Git in der Kommandozeile zu machen. Das ist mein Lieblingsbefehl. Er löscht einfach alles, was ich kaputt gemacht habe und checkt den letzten Commit aus. Befehle, die die History ändern, bin ich jetzt nicht drauf eingegangen und die sind gefährlich. Und zwar sind das die, die einen älteren Commit ändern. Also den aktuellsten Commit kann ich einfach ohne Bedenken ändern und Sachen, die ich noch nicht geteilt habe mit anderen Leuten, aber Sachen, die andere Sachen machen, ist schwierig. Was mich zum nächsten Punkt kriegt, mein Lieblingsbitbefehl, den nenne ich die nukleare Option. Wenn ich mein Repository kaputt gemacht habe, dann gehe ich aus das Repository raus und lösche es und stecke es neu aus und gehe wieder rein. Und das benutze ich beschämend oft. Man kann anstatt remove auch move machen und dann kann man zumindest noch die alten Dateien retten. Gut. Hier ein paar schöne Referenzen, wenn jemand Follow-up-Informationen möchte. Also Git vom Bottom-up geht auf Dinge ein, die ich jetzt nicht eingegangen bin. Ein anderes Abstraktions-Level. OSHIT Git ist ein paar nützliche Skripte. Und dieses Interview auf YouTube von Linus Torvalds finde ich besonders cool. Da hat er einfach gesagt, was er sich über Git gedacht hatte und ein bisschen über den Kontext und über die Geschichte eingegangen und über BitKeeper. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Das war sehr viel Spaß gemacht, für euch zu erzählen. Und ja, falls es noch Fragen gibt, könnt ihr sie stellen. sein lassen.
So, Fragen? Na, es gibt ein Mikrofon. Kriege ich aber gleich wieder.
Diese Komprimierung von Dateien, das funktioniert so, wie es jetzt erklärt wurde, nur pro Datei, oder? Das heißt, wenn ich ein Zeichen ändere und es committe, muss ich die gesamte komprimierte Größe von der Datei nochmal abspeichern. Okay.
Wir komprimieren als auch den Hash neu. Beziehungsweise könnte man wahrscheinlich die Komprimierungsfunktion im Detail angucken und das per Hand nur das Bit ändern, was man neu abspeichern möchte, aber ich glaube, das macht Git nicht.
Mikro.
Wenn man jetzt praktisch auf einer höheren Ebene komprimieren würde, würde man sich dann sparen, dass man nochmal neu die Tabelle anlegt an halt den Huffman Codes. Aber das ist wahrscheinlich dann der Trade-off, dass das wen selten viel bringt und das Ganze viel komplizierter machen würde.
Ja. Als ich den Vortrag angefangen habe zu recherchieren, dachte ich, sowas würde passieren und war überrascht, dass es tatsächlich einfach nur das Intuitive macht. Wir verschenken sogar relativ viele Bytes, also weil die Konstanten, die am Anfang stehen, sind halt zu lang. Man hätte auch ein einzelnes Byte jeweils als Anfang schreiben können. Also da, wo Tree-Leertaste steht, Blob-Leertaste, das hätte auch kürzer sein können.
Ein kurzer Kommentar dazu. Es gibt tatsächlich in Git noch die Objekttypen Delta und Pack, soweit ich weiß. Und Delta ist genau das. Und ja. Pack ist noch ein Ding, wo man irgendwie mehr Objekte in eine Datei packt, damit die Komprimierung noch besser wird. Also es gibt es, aber das ist alles nur so oben drauf gebaut.
Jo, vielen Dank. Dankeschön.
Noch Fragen, Kommentare, Anregungen? Wünsche? Ich meine, ich lehne sie eh ab, aber... Okay, dann würde ich sagen, danke vielmals für den wundervollen Vortrag.